Inforadio Podcast.
Willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio für Sie, Stefan Orschwart. In einer Urabstimmung haben die Lokführer entschieden, sie werden für höhere Löhne streiken. Bis Freitagmorgen soll der Arbeitskampf dauern. Die Bahn appellierte, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und hat Ersatzfahrpläne aufgelegt. Betroffen von dem Streik ist der Fern-, der Regional- und auch der Berliner S-Bahn-Verkehr. Unsere Reporter haben Bahnkunden am Berliner Hauptbahnhof und den Cottbus nach ihrer Meinung gefragt.
Wir kommen jetzt nicht von hier und wollen ein bisschen Sightseeing machen. Und wir wissen jetzt nicht, mit was man genau fahren könnte und mit was nicht.
Ich finde es schon ein bisschen ärgerlich, weil wir sind jetzt 4 Tage genau hier und wir haben auch eine Freundin, die wohnt in Berlin. Wir wissen jetzt auch nicht, wie wir die dann besuchen sollen. Wir haben alle ja nur mit der Öffentlichen können wir hier reisen und dann müssen wir uns jetzt mal informieren, wie wir das hinkriegen.
Na, der Machtkampf gefällt mir nicht so. Das Gehalt möchten die schon kriegen. Also das sind ja zweierlei Dinge.
Es geht ja wohl um die Gehälter. Ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen angleichen bei dem Stress und vielleicht auch 2, 3 Leute mehr einstellen.
Also wir sind Touristen, uns betrifft es jetzt weniger.
Jetzt durch Corona ist schon vieles ausgefallen, jetzt nochmal der ganze Kram hinterher. Wenn die jetzt anfangen, dann streiken die Nächsten im öffentlichen Dienst auch wieder. Das wird wieder ein Ring ohne Ende.
Eigentlich müsste man mit Verhandlungen versuchen, so lange wie möglich das zu machen. Weil der Weselski, der mag das gerne. Knallhart.
Für die Passagiere natürlich nicht gut. Ich habe dafür überhaupt kein Verständnis. Nicht für 5 Minuten. Ich bin Pendler. Ich fahre jeden Tag mit dem Zug. Also mich betrifft das wirklich. Und ich müsste dafür mit dem Auto fahren, was jetzt momentan durch die Sperrung der B169 Richtung Senftenberg natürlich ein Riesenumweg ist.
Im Prinzip ist es richtig, dass gestreikt wird. Aber die Auswirkungen haben natürlich dann immer die anderen.
Eigentlich ist es im Moment Mist. Ich fahre heute hin und morgen zurück und weiß jetzt gar nicht, wie ich zurückkomme.
Stimmen von Bahnkunden in Berlin und Brandenburg zum Streik der Lokführer. Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren sollen flächendeckend gegen Corona geimpft werden. Das haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen. Ärzte machen das schon. Auch in den Impfzentren geht das jetzt freiwillig. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung nur, wenn schwere Verläufe drohen. Die AfD ist gegen das Impfen von Jugendlichen. Auf einer Sondersitzung des Potsdamer Landtages dazu wurde heftig gestritten, hat unser Landtagsreporter Oliver Schulz beobachtet.
Wenn Kinder flächendeckend geimpft werden können, dann wird es unangenehm für diejenigen, die das nicht tun. So sieht es der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Dennis Holoch kommen.
Wir haben das Thema Mobbing. Da gibt es Kinder, die werden sich nicht impfen lassen wollen, weil sie es nicht möchten, weil es die Eltern nicht wollen. Und wenn diese Kinder sich nicht impfen lassen wollen, wird automatisch aus deren Gruppen auch Druck auf diese Kinder ausgeübt. Kann ich mich mit dem noch treffen, ja oder nein?
Auch der Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende Christoph Bernd schlug in dieselbe Kerbe.
Hören Sie auf, Kinder und Jugendliche zur Impfung zu drängen.
Bernd nutzte die Landtagsdebatte einmal mehr, um die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie und den Sinn der Maßnahmen und der Impfungen anzuzweifeln. Seine Begründung: Aktuell würden in Brandenburg nur 9 Covid-Patienten stationär behandelt.
Und die einzig vernünftige Konsequenz daraus, sehr geehrte Damen und Herren, wäre das Ende aller Einschränkungen. Aber Sie diktieren auch in der aktuellen Umgangsverordnung weiterhin irrsinnige Abstandsgebote, Maskenpflicht, Testnachweise und Kontaktbeschränkungen.
Die anderen Fraktionen gingen die AfD scharf an, so der linken Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter.
Impfen schützt Menschenleben. Sich impfen zu lassen, ist ein Akt der Solidarität. Damit können Sie natürlich nichts anfangen, das weiß ich.
Und die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Carla Kniestedt.
Sie basteln das Wörtchen sogenannt vor das Wort Corona-Impfung. Sie sagen damit also, die Corona-Impfung macht irgendwas Ungeheuerliches. Nur vor Corona schützt sie nicht. Was grober Unfug ist, wie auch Sie wissen.
Für Aufregung in der Debatte sorgte nicht nur die AfD, sondern auch Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Er machte erneut deutlich, dass er dafür sei, dass im Herbst die Zeit der kostenlosen Corona-Tests vorbei sei.
Wenn jeder Einzelne bei uns im Land die Chance hatte, sich impfen zu lassen, wenn es keine Gründe gibt, die medizinisch bei dem Einzelnen dagegen sprechen, warum soll die Allgemeinheit weiter für die einzelnen Tests bezahlen?
Kritik kam von mehreren Seiten. Von linken Fraktionschef Walter.
Wir können doch nicht ernsthaft wollen, dass jetzt Infektionsschutz noch mehr eine Frage des Geldbeutels wird als schon bisher.
Von AfD-Fraktionschef Bernd.
Zum Einkaufen sollen Sie einen Schnelltest vorlegen, der 30 € kostet und 4 Stunden gültig ist. Das sind für 4 Einkäufe im Monat 120 € zusätzlich. Und wer sich das nicht leisten kann, muss sich impfen lassen.
Und vom Vorsitzenden der Freien Wähler, Peter Wieder.
Das wird dazu führen, dass weniger Tests gemacht werden und wir uns einer ganz erheblichen Informationsbasis, Informationsquelle berauben.
Am Schluss ging es dann doch wieder um die Impfung der Kinder von 14 bis 17 Jahren. Den AfD-Antrag, das nicht flächendeckend anzubieten, lehnten alle Fraktionen außer der AfD selbst ab.
Der Bericht von Oliver Schosch aus Potsdam. Schon mehrfach haben wir über einen Berliner Berufsschullehrer berichtet, der auf seinem YouTube-Kanal die Corona-Pandemie in Frage stellt und selbst vor Nazi-Vergleichen nicht zurückschreckt. Mit Beginn des neuen Schuljahres hat er sich wieder zu Wort gemeldet. Ausgerechnet jetzt, da die Bildungssenatorin auch für das Impfen an Berufsschulen wirbt, zieht er auf seinem YouTube-Kanal dagegen zu Felde. Dina Friedrich hat die Hintergründe.
Die Ferien sind zu Ende und der Lehrer, der die Corona-Pandemie in Frage stellt, ist wieder da. Auf YouTube wettert er gegen die mobilen Impfzentren, die jetzt dazu beitragen sollen, dass auch SchülerInnen unkompliziert und schnell geimpft werden können.
Mobile Impfstationen werden in Kürze in der Schule antreten, um impfwillige Schülerinnen und Schüler zu pieksen. Ich habe an der Lippe gleich einen Herpes bekommen. Und ich sage euch, diese Impfstationen haben in der Schule nichts, aber auch gar nichts verloren.
Einige Kollegen und auch die größte Lehrergewerkschaft sind empört, weil Bormann sich aus ihrer Sicht gegen einen möglichst sicheren Schulbetrieb in der Pandemie stellt.
Es ist gut, dass die Bildungsverwaltung hier ein Impfangebot für die Schülerinnen und Schüler schafft. Und es ist total unpädagogisch und auch total unsicher und gefährlich, wenn dieser Lehrer das Impfangebot der Bildungsverwaltung so dermaßen hintertreibt.
Sagt Tom Erdmann von der GEW. Was heißt das für Bormann? Nachfrage in der Senatsverwaltung. Antwort: Die jüngsten Videos würden gerade überprüft, auch unter rechtlichen Gesichtspunkten. Bormann wird für die Bildungsverwaltung zunehmend zum Problem. Anfang des Jahres hatte er seine SchülerInnen aufgefordert, keine Masken zu tragen. Damals bezeichnete er die Maske als, Zitat, modernes Hakenkreuz. Er wurde abgemahnt und sollte nicht mehr alleine unterrichten. Umso verwunderter waren Mitglieder des Lehrerkollegiums, als sie eine Woche vor Schulbeginn per Mail erfuhren, dass Rüdiger Bormann im neuen Schuljahr sogar als Klassenlehrer eingesetzt werden soll. Sein Name stand auch auf den entsprechenden Unterrichtsplänen. Ganz im Gegensatz zu dem, was die Schulverwaltung offiziell verkündet. Gestern hat die Redaktion rbb24 Recherche nachgefragt und erhielt im Lauf des Tages erneut die Auskunft, Lehrer Bormann dürfe keine SchülerInnen unterrichten. Schulaufsicht und Schule hätten sich, so die Senatsverwaltung, darüber abgestimmt, dass wörtlich besagter Lehrer zum neuen Schuljahr nicht direkt mit Schülerinnen und Schülern arbeiten werde. Und plötzlich ist sein Name auch auf den schulinternen Plänen durchgestrichen. Bormanns Video könnte darüber hinaus auch noch strafrechtliche Konsequenzen haben. Immer wieder stellt der Lehrer öffentlich NS-Vergleiche her, ein gängiges Muster unter Corona-Leugnern und ImpfgegnerInnen. In seinem jüngsten Video assoziiert Bormann die Corona-Impfung mit Auschwitz. Impfung macht frei, heißt es dort. Arbeit macht frei, hieß es in Auschwitz. Das sei antisemitisch, sagt der Historiker Uffe Jensen.
Ich halte das für eindeutig eine Art der Holocaust-Verharmlosung, weil ja dafür gleichgesetzt wird, dass unsere heutige Situation vergleichbar mit dem System der Konzentrationslager im Nationalsozialismus sei. Und das ist natürlich nicht gegeben. Und von daher werden die Unrechtstaten und die Politik des NS wird verharmlost.
Jensen sieht darin eine Volksverhetzung, die möglicherweise strafbar sein könnte. Spätestens dann wäre für Lehrer Bormann kein Platz mehr in der Schule. Bormann selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern.
In Berlin hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Kannibalen begonnen. Der Lehrer soll sich mit einem Vermissten über eine Dating-App verabredet haben. Die Ermittler fanden Knochen in einem Waldstück, Sägen und Blutspuren in der Wohnung des mutmaßlichen Täters. David Donschen berichtet über den Prozessauftakt.
Sein Opfer dachte, dass es sich um ein schwules Sexdate handelt, doch der Angeklagte Stefan R. soll ganz andere Fantasien gehabt haben. Er wollte einen Menschen töten und ihn verspeisen, heißt es in der Anklage. Eine von ihm angeblich genutzte Mailadresse: Metzgermeister 69. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, vergangenen September sein Opfer getötet, zerteilt und die Leichenteile dann an 2 Orten vergraben zu haben. Einige Teile der Leiche sind bislang nicht gefunden worden. Unklar ist aber, ob Stefan R. diese tatsächlich gegessen hat. Eine Aussage hat er bislang nicht gemacht und auch am ersten Prozesstag schwieg er.
Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann, CDU, will die Justizvollzugsanstalten in der Mark mit Blick auf das Personal sicherer machen. Hintergrund ist laut der Ministerin die zunehmende Gewalt in den Gefängnissen. Sie will deshalb für die Justizbediensteten neue Körperschutzanzüge und Einsatzstöcke anschaffen. In anderen Bundesländern gibt es die schon. Die Debatte im Potsdamer Landtag fasst Amelie Ernst zusammen.
Höchste Zeit, dass Brandenburg seine Vollzugsbediensteten besser schützt und ihnen in gefährlichen Situationen mehr Möglichkeiten gibt, findet CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Brandenburg ist das einzige Bundesland, was nach der Amtszeit von zwei linken Justizministern über keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten für die Justizvollzugsbediensteten mehr verfügte. Die wurden in diesen Amtszeiten abgeschafft.
Die Kritik an den linken Justizministern, die die Ausrüstung der Justizangestellten in der Vergangenheit minimiert hätten, weist linken Fraktionschef Sebastian Walter zurück. Vielmehr sei die jetzige CDU-Ministerin mit ihren Plänen auf dem Weg zurück ins 19. Jahrhundert.
Sie möchte für Prävention und gewaltfreie Atmosphäre in den Justizvollzugsanstalten sorgen. Und was fällt ihr dazu ein? Es fällt ihr dazu ein, Knüppel zu verteilen an die Justizvollzugsbeamten.
Wichtiger sei es, an den Ursachen der Gewalt zu arbeiten, findet die Linke. Denn immer öfter sei der Konsum synthetischer Drogen der Auslöser für Übergriffe gegenüber Justizmitarbeitern oder auch zwischen Häftlingen untereinander.
Es ist mitnichten so, dass die Gewalt steigt in den Justizvollzugsanstalten, sondern es ist so, dass die psychischen Belastungen und psychischen Erkrankungen steigen unter den Häftlingen. Und die bekämpfe ich ganz sicher nicht mit einem Knüppel in der Hand, sondern mit deutlicher sozialpädagogischer Unterstützung.
Die werde es auch weiterhin geben, heißt es aus dem Justizministerium und auch auf Seiten der CDU.
Resozialisierung findet in den Justizvollzugsanstalten auch weiterhin statt. Natürlich ist es unser Ziel, dass Menschen, die in Justizvollzugsanstalten einsitzen, danach wieder in die Freiheit entlassen werden und keine Gefahr mehr für die Sicherheit in der Gesellschaft sind.
Doch auch beim Koalitionspartner von den Bündnisgrünen bleiben Zweifel an den Plänen der CDU-Ministerin. Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke erwartet von ihr noch klarere Belege für die Notwendigkeit von Einsatzstöcken und anderen Waffen.
Ich sehe das neue Sicherheitskonzept mit gemischten Gefühlen und das, was getan muss, ist offensichtlich. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man am Ende zu einem Ergebnis kommt, in bestimmten JVAen braucht man andere Maßnahmen als in anderen.
Die AfD dagegen hält Einsatzstöcke für JVA-Mitarbeiter für richtig. Ihre Justizpolitikerin Lena Duggen könnte sich auch mehr vorstellen.
Und im Zweifel muss man auch über die Einführung von Schusswaffen diskutieren. Das sind ja dann auch Leute, die sind geschult an dieser Waffe. Das sind ja nicht Leute, die das erste Mal so eine Waffe in der Hand halten.
Am Donnerstag will der Rechtsausschuss des Landtags über das Sicherheitskonzept für den Justizvollzug diskutieren.
Der Bericht von Amelie Ernst und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Inforadio Podcast.